glaube, was sich mir erschlossen hat bei der Recherche vor Ort, ist, dass es durchaus eine große Rolle gespielt hat, wer Fracking gemacht hat. Fracking wurde durchgesetzt nicht von den großen Konzernen wie Exxon oder Shell oder BP, sondern von, sage ich jetzt mal, kleinen Krautern. Ja, das waren Texaner und das war auch kein Zufall, dass die das so groß gemacht haben, weil das waren die einzigen, die dabei geblieben sind. Und der Grund, meiner Meinung nach, ist die Mentalität der Leute, die das verfolgt haben. Die waren halsstarrig bis hin zum Ruin, ja. Also es gab den Vater des modernen Frackings, muss man sagen, George Mitchell zum Beispiel, der hat Jahrzehnte damit zugebracht, obwohl ihm auch Leute innerhalb der Branche immer wieder gesagt haben, George, vergiss es, du hast ja schon Millionen da rein versenkt, das klappt nie. Und ganz am Schluss, als er schon nahezu pleite war, hat es dann tatsächlich geklappt. Und das hätte ein großes Unternehmen gar nicht rechtfertigen können.
Sie stehen diesen modernen Glücksrittern, so erscheinen sie zumindest in Ihrem Buch, in einer ziemlich interessanten Haltung gegenüber, die man auch nicht so oft findet. Das ist so eine Art, würde ich sagen, faszinierte Ambivalenz. Zumindest lese ich das raus.
Ich bin raufgeflogen nach North Dakota damals, Anfang 2011, als man dort angefangen hat, auch mit Öl und Fracking zu experimentieren. Davor war es im Wesentlichen Erdgas gewesen. Und als ich dort oben ankam, da saßen mit mir in diesem Mini-Flieger, mit dem wir da eingeflogen wurden nach Williston. Das waren alles Leute, denen man angesehen hat, die hatten schon einiges gesehen im Leben. Irgendwie hatte man so das Gefühl des Pioniergeistes. Da war auch eine Begeisterungsfähigkeit, aber auch zu sagen, okay, wir wissen, wir müssen jetzt hier hart hinlangen, das wird entbehrungsreich werden und das ist es auch da oben gewesen, an der kanadischen Grenze. Wir waren den ganzen Tag da draußen, egal wie das Wetter dann da ist und die Leute arbeiten da schon sehr hart. Und das hat mir schon auch Bewunderung eingeflößt. Die geben da alles für eine Sache und manchmal denke ich, das fehlt mir so in anderen Bereichen, ne? Das findet man nicht mehr so häufig heutzutage. Wenn wir mit der Begeisterungsfähigkeit und diesem nicht aufgeben wollen, wenn wir so an unserer Energiewende arbeiten würden, dann würde die ganz anders aussehen als das, was wir hier im Moment haben.
Obwohl Sie im Buch natürlich auch den großen, auch sehr kritischen Bogen dann schlagen von den Frackern zur Energiepolitik eines Donald Trump.
Ja, interessant ist ja, die Fracker haben schon sehr lange vor Trump angefangen. Trump nimmt das zwar immer wieder für sich in Anspruch, das stimmt aber nicht. Das war sein Vorgänger Obama, der den Frackern das ermöglicht hat. Und Trump hat das dann entdeckt für sich als, sage ich mal, die einzige mehr oder minder stringente Ideologie, die er so hat, nämlich Energiedominanz der USA.
Das ist interessant insofern, als dass es die Macht von Trump auch relativiert zu einem gewissen Grad.
Naja, also Trump verdankt vieles seiner außenpolitischen Möglichkeiten auch der Tatsache, dass die USA eben nicht mehr so abhängig sind von importiertem Öl und anderen Energiequellen. Das war ja, bevor die Fracker richtig losgelegt haben, 2007, da hatte man ja den Eindruck, mit 5 Millionen Barrel am Tag war das nur noch halb so viel wie in den 70er Jahren. Und so der Gedanke vieler Leute, sowohl Umweltschützer als auch eben in der Energiebranche, war man sich so ein bisschen einig, naja, das läuft jetzt langsam aus, mehr oder minder schnell und dann müssen wir uns was überlegen. Und das weiß ich noch, diese Diskussion damals, es ist ganz klar gewesen, wir werden dann einfach nicht mehr so viel eigenes Öl haben, wir werden dann total abhängig sein, deswegen müssen wir eigene erneuerbare Quellen schaffen und wir müssen anfangen, Energie zu sparen, was ja quasi hier im Land der dicken Autos irgendwie sehr verpönt war. Und bevor das richtig passieren konnte, haben die Fracker losgelegt und haben quasi diese Idee der erzwungenen Energiewende hier in diesem Land einfach kaputt gebohrt. Und mit Trump kommt jetzt quasi dann ein Präsident, der das dann mehr oder minder mit Vollgas zurück ins neue Ölzeitalter schieben will. Das ist sein Plan, wenn man so will.
Das ist vielleicht ein interessanter Punkt, um mal die Perspektive zu wechseln und aus europäischer Distanz auf dieses Phänomen zu schauen.
Bei Fracking finde ich es sehr interessant, dass die Deutschen sich eigentlich fast noch mehr Gedanken gemacht haben über Fracking und die Folgen, als ich die Diskussion jetzt hier wahrgenommen habe, muss ich jetzt sagen. Und ich denke, für die Europäer ist das Problem, dass sie einen Verbündeten haben, nämlich die USA, der plötzlich gar nicht mehr so agiert wie ein Verbündeter, sondern eher wie ein Konkurrent. Und das beeinflusst auch seine Politik. Während wir halt sehr, sehr lange daran gewöhnt waren, dass die Amerikaner die Schutzmacht waren und auch dafür gesorgt haben, dass unsere Energiequellen geschützt waren. Wir waren praktisch auf demselben Supertanker, wenn man so will. Und die Europäer merken jetzt mit Schrecken, dass wir nicht nur nicht mehr auf dem gleichen Supertanker sind, sondern auch noch in ganz unterschiedliche Richtungen reisen.
Welche Rolle spielt bei dem Befund vielleicht auch ein großer kultureller Graben, dass auf der einen Seite wir in Klimadebatten eher den Weg des Verbots beschreiten und aus amerikanischer Sicht eher den Weg der unbegrenzten Möglichkeiten?
Ja, ich glaube, dass das ganz große Problem, das Verständnisproblem auch daran liegt, dass die Amerikaner nie gut darauf reagiert haben, dass man sagt, das muss eingeschränkt werden, wir müssen vorsichtiger sein. Und das ist sicherlich immer ein Problem gewesen, auch mit diesen ganzen Ideen, wenn Amerika anfangen würde, Energie zu sparen in einem Maß, wie es eben unter anderem in Europa der Fall ist, dann würden wir gar nicht mehr so viel Energie brauchen eigentlich. Das hat ganz vorsichtig angefangen mit Obama, zum Beispiel mit seiner Politik gegenüber den Autobauern. Da ist er auch relativ weit gekommen. Das war aber zu einer Zeit, als Benzin hier sehr teuer war. Da haben die Leute tatsächlich angefangen, kleinere Autos zu kaufen. Und man hat gedacht, na ja, vielleicht haben wir jetzt diese gedankliche Mentalitätswende geschafft, dass man sagt, na ja, geht auch kleiner, ne? Jetzt sieht man aber natürlich, dass das von Trump nicht nur rückgängig gemacht wird, sondern auch dieser Benzinpreis, der jetzt wieder sehr niedrig war über lange, lange Zeit, hat dazu geführt, dass wir demnächst hier in den USA überhaupt gar keine Autos mehr bauen, weil hier kein Mensch mehr normale Autos kauft. Das sind alles nur noch Pickup-Trucks und SUVs.
Nochmal Blick zurück, vielleicht mal auf Europa und USA. Alle, beide betrifft die große Bewegung Extinction Rebellion. Wie verorten Sie die in diesem Gemenge?
Extinction Rebellion hat ja auch hier jetzt eine Aktion gemacht, und zwar ganz konkret am Bullen. Das ist dieser Börsenbulle, der in der Nähe der New York Stock Exchange, also der New Yorker Börse steht. Und da fragt man sich, warum machen die das gerade da? Warum nicht am Times Square? Nein, das ist aber ganz gezielt, weil die Klimaschützer haben eines erkannt. Ohne Finanzen, ohne Kapital, ohne die Wall Street geht den Frackern sehr schnell die Luft aus. Und die Wall Street ist aber inzwischen ein bisschen müde geworden der Sache, weil da wird sehr viel Geld verbrannt. Und jetzt kommt der Clou. Die Fracker mit ihrem unglaublichen Erfolg haben dazu geführt, dass der Ölpreis insgesamt gefallen ist. Und zwar so nachhaltig gefallen ist, dass noch nicht einmal die Attacken auf Saudi-Arabien kürzlich dazu geführt haben, dass wir einen nachhaltig höheren Preis haben. Wenn Sie vor 5 bis 10 Jahren eine Attacke gehabt hätten, wie kürzlich auf Saudi-Arabien, auf die Ölfelder dort, dann hätten wir einen Ölpreis von $160. Jetzt haben wir einen von 60. Und die Wall Street ist in letzter Zeit so ein bisschen, wenn ihr jetzt nicht langsam anfängt, Geld zu verdienen, dann kriegt ihr kein neues mehr. Und die Wall Street, wie sie halt so ist, wandert weiter und hat inzwischen auch grüne Anlagen entdeckt, hast du nicht gesehen. Das ist quasi so die neue Geschmackssorte im Sortiment und irgendwie hat man so ein bisschen die Lust an den Ölleuten verloren. Und das könnte tatsächlich dazu führen, viel mehr als jedes Verbot oder irgendwelche Protestaktionen oder sonst was, das könnte tatsächlich den Frackern gefährlich werden und ihnen letztendlich das Licht auspusten.